SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel und dem Kurswechsel in der deutschen Corona-Politik. Seit gestern spät in der Nacht heißt die neue Strategie Lockdown mit Lockerungen.
Wir stehen wieder einmal an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie. Eine Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit, aber doch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können.
Meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel kurz vor Mitternacht nach den rund neunstündigen Bund-Länder-Gesprächen. Berechtigte Hoffnungen durch einen detaillierten Öffnungsplan in 5 Schritten, gestaffelt nach Inzidenz und Zeit, teilweise kombiniert mit Schnelltests vor Anmeldung, je nach Branche und Örtlichkeit. Ab Montag dürfen Buchhandlungen und Blumenläden zum Beispiel schon wieder öffnen, ab einer Inzidenz unter 50 auch alle Einzelhändler und Museen. Darauf eingelassen hat sich Merkel, nach eigenen Worten, weil gleichzeitig eine sogenannte Notbremse verabredet wurde. Ab einer Inzidenz von 100, was allerdings die Gefahr eines Lockerungstourismus erhöht, so Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes und Entwickler eines Covid-19-Simulators im SWR-Interview.
Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir die Politik vielleicht dahingehend noch beraten, dass dieser Austausch halt, wenn es geht, irgendwie minimiert wird. Aber ich befürchte natürlich schon auch einen Lockdown-Tourismus, wie wir ihn schon des Öfteren auch erlebt haben, und dass die Bürgerinnen und Bürger sich hier eben nochmal an ihre eigene Verantwortung erinnern. Ich hätte sehr begrüßt, wenn in diesen ganzen Öffnungsplänen auch vermehrt wirklich die Schnelltests als eine feste Strategie mit eingebaut wären. Sie sind aber erst ab einer gewissen Inzidenz jetzt eingebaut und da hätte ich begrüßt, dass wir das früher gemacht hätten, weil das sicherlich noch ein Kontrollmechanismus ist, der uns jetzt seit kurzem zur Verfügung steht, wo wir doch noch relativ viel gegenregulieren können, in meiner Ansicht nach.
Professor Thorsten Lehr im SWR. Schnelltests lieber früher und mehr. Das war auch eine der Forderungen der Opposition in der Bundestagsdebatte heute Vormittag über die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Nicole Westig von der FDP.
Beenden Sie das Schneckentempo beim Impfen und flankieren Sie dies mit klugen Testkonzepten. Sorgen Sie dafür, dass unser Land nicht zum Schlusslicht in der Pandemiebekämpfung wird.
Schlusslicht Deutschland. Kein schöner Gedanke. Und würde vielleicht nicht drohen, wenn man sich doch ein bisschen weniger europäisch orientiert hätte, wie manch einer nicht müde wird zu fordern. So wie Österreich und Dänemark das gerade zu machen scheinen. Kanzler Sebastian Kurz und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen reisen heute gemeinsam nach Israel zu Gesprächen über eine engere Impfstoffzusammenarbeit. Konkret soll mit Regierungschef Benjamin Netanyahu über eine engere Kooperation der drei Länder bei der Erforschung und Produktion von Impfstoffen und Medikamenten diskutiert werden. Jetzt also doch ein nationaler Alleingang, den es für EU-Länder doch eigentlich gar nicht geben sollte. Und was sagt Brüssel dazu? Frage an unseren Korrespondenten Stefan Überbach.
Naja, zumindest offiziell sieht man das Ganze hier demonstrativ gelassen. Ein Sprecher der EU-Kommission hat diese Initiative aus Dänemark und Österreich sogar als willkommene Ergänzung der europäischen Impfstoffstrategie bezeichnet, weil es angesichts dieser weltweiten Gesundheitskrise immer gut wäre, wenn man sich informiert, wie es anderswo gemacht wird, wenn man sich auch nach neuen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit umsieht. Also nach außen läuft das nach dem Prinzip Abwiegeln. Aber hinter den Kulissen sorgt dieser Alleingang natürlich für allerhand Aufregung, denn der Österreicher Sebastian Kurz ist ja nicht der Einzige, der sich in Sachen Impfstoffentwicklung und Impfstoffbeschaffung nicht mehr nur auf die EU verlassen will. Da gibt es noch ein paar andere. In Ungarn zum Beispiel wird der russische Impfstoff Sputnik V schon eingesetzt, obwohl der in der EU noch gar nicht zugelassen ist. Auch die Slowakei hat schon in Moskau 2 Millionen Einheiten bestellt und Polen möchte Impfstoffe in China einkaufen. Also die Sorge ist nicht ganz unbegründet, dass hier die europäische Solidarität und Geschlossenheit anfängt allmählich zu zerbröseln.
Aus Brüssel unser Korrespondent Stefan Überbach. Zu einem anderen Thema, einem anderen Problem, das nicht wirklich neu ist, aber trotzdem. Jedes Mal, wenn wieder aufs Tapet kommt, wie viele Lebensmittel hierzulande weggeworfen werden, dann erschreckt das aufs Neue. Inzwischen sind es insgesamt rund 12 Millionen Tonnen pro Jahr. Jetzt hat das Braunschweiger Thünen-Institut nachgerechnet, wie hoch der Anteil des deutschen Lebensmitteleinzelhandels an dem Berg ist. Ergebnis: immerhin 500.000 Tonnen pro Jahr. Deutlich mehr als bislang kalkuliert. Aus der SWR-Umweltredaktion Alice Thielson.
Diesmal haben die Wissenschaftler zum ersten Mal Zahlen aus dem gesamten Lebensmitteleinzelhandel zur Verfügung gehabt. Also nicht nur Supermärkte, Discounter und Verbrauchermärkte. Die sind mit rund 290.000 Tonnen schon für mehr als die Hälfte der Abfälle verantwortlich. Aber Drogeriemärkte, Bäckereien, Fleischereien, Wochenmärkte und Tankstellen, die haben mit 210.000 Tonnen pro Jahr auch einen gewichtigen Anteil, der diesmal berücksichtigt wurde. An dem jährlichen Berg von Lebensmittelabfällen hat der Handel insgesamt nur einen Anteil von 4%. Das meiste, nämlich 52%, wird in Privathaushalten weggeworfen.
Lufthansa, das war mal eine deutsche Erfolgsgeschichte vor Corona. Seit die Pandemie Reisen weitgehend unmöglich macht und die Menschen auch berufshalber eher zu Hause bleiben, bleiben auch die Flieger mit dem Kranich am Boden. Und Lufthansa muss für 2020 einen Rekordverlust von über 6,7 Milliarden Euro vermelden. Roman Warschauer berichtet.
Der Gewinnrückgang ist vor allem auf das Passagiergeschäft zurückzuführen. Wegen der Corona-Pandemie beförderten die Airlines der Lufthansa im vergangenen Jahr 75% weniger Reisende als vor der Krise. Aktuell ist der Rückgang sogar noch stärker. Die Frachttochter Lufthansa Cargo konnte hingegen mit einem Gewinn von mehr als 700 Millionen Euro ein Rekordjahr verbuchen. Konzernvorstandsvorsitzender Spohr zeigte sich für das laufende Jahr verhalten optimistisch. Für den Sommer rechnet er mit einem deutlichen Passagierzuwachs. Im Gesamtjahr könne man auf bis zu 50% des Vorkrisenniveaus kommen. Dafür sei es allerdings nötig, dass geimpfte Reisende oder Passagiere mit einem negativen Corona-Test nicht in Quarantäne müssten. Im Zuge der Krise hat sich der Konzern von rund 28.000 Mitarbeitern getrennt. Das entspricht etwa 20%. Auch in diesem Jahr sollen noch einmal rechnerisch rund 10.000 Stellen wegfallen. Dafür verhandelt das Unternehmen nach eigenen Angaben mit den Gewerkschaften unter anderem über Teilzeitmodelle.
Fokus Südwest.
Das Oberlandesgericht Koblenz hat die erste mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Rheinland-Pfalz wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss die Frau aus Idar-Oberstein 250 Sozialstunden ableisten. Der Haftbefehl gegen sie wurde aufgehoben. SWR-Reporterin Pia Nicolai.
Die Verteidiger von Lisa R. hatten ihre Freilassung gefordert, weil die Angeklagte schon ein Jahr lang in Untersuchungshaft saß. Außerdem wurde sie vor ihrer Abschiebung nach Deutschland Anfang 2020 in einem kurdischen Lager festgehalten. Lisa R. war nach eigenen Angaben 2013 zum Islam konvertiert und 2014 mit ihrem damaligen Mann nach Syrien gegangen. Die 30-Jährige soll nacheinander mit 4 IS-Kämpfern verheiratet gewesen sein. Ihre 3 Kinder leben in Pflegefamilien.
Baden-Württemberg geht am 15. März den nächsten Öffnungsschritt bei den Schulen im Land. In den weiterführenden Schulen sollen bis zu den Osterferien zunächst die Klassen 5 und 6 wieder Präsenzunterricht bekommen. Das hat die Deutsche Presseagentur am Mittag aus Regierungskreisen in Stuttgart erfahren. Nachdem schon die Grundschulen vor knapp 2 Wochen mit Wechselunterricht gestartet waren, sollen diese nun in den Regelbetrieb übergehen. Beim Kernkraftwerk Neckar-Westheim gibt es laut einem neuen Gutachten Sicherheitsrisiken, die zu einem Störfall führen könnten. Es geht um Stahlrohre, die unter sehr hohem Druck stehen und für die Stromproduktion genutzt werden. Kai Laufen berichtet.
An diesen Rohren waren 2018 erstmals Risse entdeckt worden, die durch Korrosion entstanden sind. Würde solch ein Druckrohr abreißen, könnte ein schwerer Störfall die Folge sein. Darin sind sich Experten einig. Ein bisher unveröffentlichtes Gutachten eines Experten für Reaktorsicherheit liegt dem SWR-Magazin zur Sache Baden-Württemberg exklusiv vor. Ein früherer Beamter des Bundesumweltministeriums, der viele Jahre für die Kontrolle der deutschen Kernkraftwerke zuständig war, warnt darin, die rissigen Rohre könnten jederzeit und ungeplant abreißen. Das Kernkraftwerk Neckar-Westheim müsse aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Das zuständige Umweltministerium Baden-Württemberg hat diese Forderung zurückgewiesen und hält das Kraftwerk für sicher.
Und dann war da noch
Gute Nachrichten von den Royals und das nicht nur für The Crown-Fans. Prinz Philip geht's ein bisschen besser. Er hat die Herzoperation gestern gut überstanden, so der Buckingham Palast heute. Der 99 Jahre alte Ehemann von Königin Elizabeth II. Muss aber noch ein paar Tage zur Behandlung und Erholung in der Londoner St. Bartholomew's Klinik bleiben. Prinz Philip wird ja schon seit dem 16. Februar im Krankenhaus behandelt. Zunächst hieß es, es handle sich nur um Vorsichtsmaßnahmen, weil er sich unwohl gefühlt habe.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.